Der Wettbewerb um Ressourcen wird zunehmen und die Ressourcensituation wird enger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu Fragen, Trends und Kontroversen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute widmen wir uns der Frage, wann ist unsere Erde leer? Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Wir haben wieder Anfang des Monats und wahrscheinlich haben viele von Ihnen vor ein paar Tagen ihr Gehalt bekommen. Und war noch was vom Vormonat übrig? Wenn ja, dann geht es Ihnen sehr viel besser als unserer Erde. Denn deren Kontostand wird schon seit Jahrzehnten immer weiter überzogen. In diesem Jahr markiert der 2. August den Tag, ab dem wir mehr Rohstoffe verbrauchen, als unser Planet neu produzieren kann. Seien es Agrarflächen, Steinbrüche, fossile Energien oder Wasser. Und dieser Earth Overshoot Day oder Erdüberlastungstag, ab dem wir unseren Planeten gewissermaßen in den Dispo schicken, der rückt praktisch jedes Jahr ein kleines bisschen näher an den Jahresanfang. Beim Girokonto ist ziemlich klar, was in so einem Fall passiert. Das ist einfach irgendwann leer und spuckt kein Geld mehr aus. Bei der Erde ist die Situation aber ein bisschen diffiziler. Denn da gibt es keine Bank, die den Zugang irgendwann sperrt. Stattdessen stellen wir irgendwann fest, dass viele der Rohstoffe, die wir für unser tägliches Leben brauchen, einfach nicht mehr verfügbar sind. Deshalb wollen wir in dieser Folge Handelsblatt Green und Energy die Frage beantworten, wie lange reicht unser Planet eigentlich noch? Das machen wir zusammen mit Mathis Wackernagel, Präsident des Global Footprint Networks, das Datum für den Earth Overshoot Day berechnet. Außerdem sprechen wir mit Rebecca Tauer, Leiterin des Circular Economy Programms beim WWF, darüber, mit welchen Strategien wir dafür sorgen können, dass unser Rohstoffverbrauch sich besser an die Kapazitäten unseres Planeten anpasst. Beginnen wollen wir das Gespräch aber mit Herrn Wackernagel, denn der kann uns am besten erklären, wie das Datum für den Erdüberlastungstag berechnet wird. Er ist uns aus Kalifornien zugeschaltet. Hallo, Herr Wackernagel.
Guten Tag.
Ja, Herr Wackernagel, ich habe mal ausgerechnet, wie viele Erden ich so im Jahr verbrauche. Und wenn man dem Rechner glauben kann, dann sind das 2,7 Erden. Ich habe allerdings kein Auto, ich fliege praktisch nicht und meine Wohnung wird mit Fernwärme betrieben. Warum ist mein Wert trotzdem so hoch?
Der ökologische Fußabdruck misst, wie viel Landfläche und Seefläche notwendig ist, um ihr Leben aufrechtzuerhalten. Und wir konsumieren direkt, also wenn wir Kaffee trinken, da braucht es Kaffeepflanzen, die den Kaffee produzieren und vielleicht wird die Milch, braucht es Weiden und so weiter. Aber wir konsumieren auch indirekt, also die Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird, für alle Spitäler, für die Regierungsgebäude, für die Straßen und so weiter. Das ist auch schon ein großer Teil unseres ökologischen Fußabdrucks. Also für typischerweise der Durchschnitt in Deutschland ist ungefähr 3 Erden. Mit 2,7 heißt das, dass sie weniger als der deutsche Durchschnitt konsumieren. Das ist schon was.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ja, ich glaube auch, dass es vielleicht an meinem Fleischkonsum liegen könnte. Ich habe tatsächlich ein paar Mal pro Woche angeben müssen und das hat es dann, glaube ich, doch noch ein bisschen nach oben getrieben. Ich habe es auch mal mit meinen Kollegen verglichen. Katjana Krapp kommt auf 1,6 Erden, die Kollegin Katrin Witsch kommt auf 2,3 und den Wert meines Kollegen Michael Schöppe nenne ich jetzt mal lieber nicht, der ist quasi unser Spitzenreiter. Aber wie liegen wir damit so im internationalen Vergleich? Sie haben gerade den deutschen Durchschnitt herangezogen.
Wenn Sie europäische Länder vergleichen, ist es ungefähr in der gleichen Größenordnung. Also zum Beispiel Frankreich hat mehr Atomstrom und da wird weniger CO2 emittiert zum Beispiel. Das wird dann ist ein bisschen weniger, aber allgemein ist es ziemlich ähnlich. Die Schweiz ist ähnlich wie Deutschland. Ich komme aus der Schweiz. Der Punkt ist einfach zu sagen, spielt das überhaupt eine Rolle? Spielt unser Ressourcenkonsum eine Rolle? Die Schweiz zum Beispiel braucht 4,5-mal mehr, als die Schweizer Ökosysteme regenerieren können. Ist das ein Problem für die Schweiz? Viele denken nein. Ich denke, ja. Wir leben in einer Welt, in der unser Konsum als Menschheit größer ist, als was die Ökosysteme regenerieren können. Das heißt, notwendigerweise führt das zur Übernutzung, das heißt zur Zerstörung. Also die Übernutzung, die wird wahrgenommen durch eine Zunahme der Treibhausgase in der Atmosphäre zum Beispiel, Entwaldung, Übernutzung von Wasser und so weiter. Und das ist möglich für eine gewisse Zeit, wie mit Geld. Wir können mehr ausgeben, als wir einnehmen für eine gewisse Zeit, aber nicht für immer. Das heißt, es wird zum Risiko. Nun denken wir oft in Europa zum Beispiel, ja, wir haben so viel Geld, wir können es uns immer zukaufen. Stimmt das? Wenn wir relativ schauen, wie sieht das Einkommen der Schweizer aus, pro Kopf im Vergleich zur Welt, dann nimmt das stetig ab, auch für die Schweizer, denn das Einkommen nimmt schneller zu in Ländern mit kleinem Einkommen. Also das heißt, der Wettbewerb um Ressourcen wird zunehmen und die Ressourcensituation wird enger.
Das klingt so, als wüssten wir eigentlich ziemlich genau, was zu tun ist, oder?
Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Wir wussten nie mehr über die Zukunft. Wir wissen über die Zukunft, dass die Leute gerne essen werden und schlafen, sicher sein wollen, sich bewegen wollen, das wissen wir alles schon. Und zusätzlich wissen wir, dass in jedem möglichen Szenario werden wir mehr Klimawandel und weniger Ressourcen haben. In jedem Szenario. Vielleicht haben wir die Weisheit zu sagen, wir wollen Klimawandel in Schranken halten. Das heißt, ein großer Teil davon bedeutet dann, dass wir relativ schnell zur fossilen Energie aussteigen sollten, wenn wir das wollen. Das heißt, dann wird es knapp auf der Energieseite, weil wir doch recht abhängig sind von der fossilen Energie, oder auf der anderen Seite der Szenario und sagen, ja, spielt keine Rolle. Dann werden wir mit mehr Klimawandel konfrontiert. Und Klimawandel ist ja nicht nur, dass die Städte wärmer werden, sondern das heißt auch, dass die landwirtschaftliche Produktion gefährdet wird. Also es heißt eben auch Ressourcenknappheit. Und noch mehr Klimawandel. Also in jedem Szenario haben wir mehr Ressourcenwandel und Klimawandel. Good News ist, dass je weniger die anderen sich vorbereiten für die Zukunft, je weniger die anderen tun, je größer ist ihr eigenes Risiko. Und wieso ist das Good News? It's Good News, weil das genau aufzeigt, dass wenn wir passiv bleiben, schaden wir uns selbst. Und das ist das Missverständnis, in dem wir leben. Wir denken, ja, die anderen sollen mal. Aber wenn die anderen nicht tun und wir uns selber nicht vorbereiten, dann geht's uns selber schlecht. Uns nicht auf die Zukunft vorzubereiten, ist ökonomisch absurd. Mhm. Und in dieser Lage sind wir heute.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, wir wissen sehr viel. Wir haben heute viele Daten vorliegen, die wir vielleicht auch früher nicht so in dieser Form vorliegen hatten. Ein Wert, den man da natürlich gut heranziehen kann, ist dieser Global Footprint, den Sie ja unter anderem mit Ihrer Organisation auch berechnen. Da würde mich jetzt mal vielleicht zum Einstieg interessieren, wie wird das genau berechnet? Sie haben so ein paar Komponenten schon genannt. Wie muss ich mir das vorstellen, die Formel?
Unsere Hypothese ist, dass die Regenerationsfähigkeit der Erde der limitierende Faktor ist materiell. Alles ist eigentlich ein Wettbewerb um die Regenerationsfähigkeit. Also auch unsere Nutzung von fossiler Energie ist ein Wettbewerb um die Regenerationsfähigkeit. Denn was uns limitiert, ist nicht so stark, wie viel fossile Energie im Boden ist. Das ist auch limitierend natürlich, aber noch viel limitierender ist, wie viel die Biosphäre an CO2 aufnehmen kann. Das ist viel weniger. Wenn wir mehr CO2 aufnehmen, dann haben wir wahrscheinlich weniger Kapazität, um Rübchen zu pflanzen. Wir sind im Wettbewerb um die Regenerationsfähigkeit. Das also denken wie ein Bauer. Wie groß ist der Bauernhof Welt? Wie groß ist der Bauernhof Deutschland? Wie groß ist der Bauernhof Bayern? Oder wie groß ist der Bauernhof? Das ist die Regenerationsfähigkeit, wir nennen das Biokapazität. Also wie viele Fläche haben wir, die produktiv ist, und wie produktiv ist die pro Einheit. Darum messen wir alles in einer Einheit, die nennen wir globale Hektar. Das ist so wie die Währung der Ökologie, können wir sagen. Das ist, wie viel haben wir, wie viel brauchen wir, können wir auch umrechnen. Eben, ich trinke gerne Orangensaft, wie viel Fläche braucht das und so weiter, können wir das alles zusammenzählen. Dazu nehmen wir, und das wird jetzt von der York University in Toronto produziert, ungefähr 15.000 Datenpunkte.
Und woher kommen die?
Praktisch alle von UNO-Datensätzen, um da neutral zu sein, und rechnen zusammen, was ist der Nettoverbrauch eines Landes. Das ist dann ihr ökologischer Fußabdruck des Konsums. Und was ist die Bierkapazität des Landes oder der Welt? Und so kann man vergleichen, wie mit Geld.
Und wann haben Sie mit diesen Berechnungen angefangen?
Zum ersten Mal haben wir in einem größeren Bericht mit dem WWF im Jahr 2000 die Zahlen für 1997 gerechnet. Und wir sind zum Schluss gekommen damals, dass wir 30% mehr nutzen, als die Welt regenerieren können für das Jahr 1997. Wenn wir jetzt die neuesten Zahlen anschauen, das sind bessere Zahlen, aber auch die Methodologie wurde ein bisschen verbessert, und ist unsere heute Abschätzung für 1997 33% überschießen. Also die in den letzten 20 Jahren hat sich das nicht stark verändert, die Einsicht. Nur hat sich der Konsum stark verändert, also 1997, jetzt als, um das als Beispiel zu nennen, eben die ungefähr 30% mehr, als was die Erde regenerieren kann. Heute sind wir bei 70% mehr.
Das sind erschreckende Zahlen. Ich hatte auch schon in der Einleitung das Beispiel des Bankkontos genannt.
Die Zahlen sind nicht erschreckend. Erschreckend ist, dass wir denken, es hätte keine Einwirkung.
Ja, das wollte ich, aber genau auf den Punkt wollte ich hinaus.
Und das Absurde ist, dass wir denken, es sei nicht in unserem eigenen Interesse zu handeln. Darum habe ich gesagt, eben, wenn die anderen nicht handeln, wird das eigene Risiko noch stärker. Sich nicht vorzubereiten, ist ökonomischer Selbstmord. Kein Vorteil. Aber wir tun so, als wäre es das nur eine nette, es wäre nett, ein bisschen weniger zu konsumieren. Das ist die falsche Vorstellung. Es geht um die Wurst.
Der große Unterschied.
Da rechnen wir in Würste und Orangensäfte.
Ich meine, der große Unterschied zum klassischen Bankkonto, wie Sie ja auch gerade den Vergleich gezogen haben, ist ja, dass die Bank mir irgendwann sagt, so, jetzt gibt's kein Geld mehr. Wir haben gerade drüber gesprochen, seit 1997 ist das Problem bekannt.
Trotzdem, schon früher eigentlich, ich sage jetzt nur diese Zahl. Also, ja.
Und trotzdem muss man ja sagen, Sie haben es gerade zusammengefasst, hat sich seither wenig getan, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Folgen sehr viel langfristiger spürbar sind, als das beim Bankkonto der Fall ist, oder?
Wir sind sehr reich ökologisch, also das heißt, es gibt viel Kapital, das wir aufbrauchen können. Und die Natur spricht nicht in Worten, sondern es gibt dann einfach die Symptome, wie zum Beispiel, dass die Biodiversität sehr stark im Abnehmen ist. Also das kann ja auch gemessen werden. Wir sehen, dass die Zunahme der Treibhausgase in der Atmosphäre ist ziemlich stark. Also sogar die US-Agenturen, die öffentlichen Agenturen in Hawaii, die messen ja, wie viel Gase wir in der Atmosphäre haben. Wenn wir alle mit einbeziehen, nicht nur das CO2, sind wir schon über 520 ppm. Bei 450 ppm haben wir eine kleine Chance, unter 2 Grad zu bleiben. Bei 520 ist es schon sehr viel unwahrscheinlicher. Das ist der heutige Stand und das ist am Zunehmen.
Dann lassen Sie uns auch gerne noch mal ein bisschen auf den internationalen Vergleich schauen. Sie haben uns einsortiert, wo wir in Deutschland stehen. Mich würde jetzt aber mal interessieren, welches Land lebt denn am ehesten mit den Kapazitäten des Planeten im Einklang? Also wo ist der Wert der Earth Overshoot Day besonders früh im Jahr?
Also wir haben eine wunderbare Karte auf data.footprintnetwork.org. Können Sie die Welt bereisen, die Länder vergleichen? Und was wollen Sie mit was vergleichen? Also wir können verschieden vergleichen. Wir können vergleichen mein Konsum im Vergleich zu was es in der Welt gibt. Wir können es auch vergleichen mit was gibt es im Land selbst. Das ist das eigene Bankkonto, können wir sagen. Wir sollten dann auch noch vergleichen und sagen, ja, wie viel sollten wir brauchen? Sollten die Menschen die ganze Erde brauchen? Ökologen sagen, wenn wir 85% der Biodiversität aufrechterhalten wollen, dann wäre es schlauer, nicht mehr als die Hälfte der Kapazität der Erde zu brauchen. Wir brauchen jetzt 1,7. Also das heißt, der Metabolismus der Welt, wenn wir 1,7 dividieren durch 0,5, gibt es eine Zahl über 3. Das heißt, der Metabolismus, der materielle Metabolismus, der biologische Metabolismus der Menschheit heute ist mehr als 3-mal größer, als was die Erde erneuern kann. Und da gibt es größere Unterschiede. Oft sehen wir, dass Länder mit höherem Einkommen auch mehr Ressourcendurchsatz haben. Das ist nicht ganz parallel. Also in den USA zum Beispiel ist Energie billiger. Das heißt, in Amerika wird ein bisschen mehr Fußabdruck verbraucht. Oder in Australien, auch in Skandinavien ist er relativ hoch, weil es eben auch die Ressourcen sind einfach zugänglich. Jeder kann ein Häuschen haben im Wald. Das führt natürlich auch zu höherem Konsum. Und auch natürlich, wie wir essen, spielt eine große Rolle. Das ist zum Beispiel Fleischkonsum oder Fischkonsum. Braucht mehr Ressourcen pro Kalorie, als wenn wir nur Reis essen zum Beispiel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Bangladesch vergleichen, in Bangladesch oder Pakistan ähnlich, eine Kalorie im Verhältnis zu, lassen wir zum Beispiel sagen, der Belgien, der Unterschied, wie viel Fußabdruck braucht es pro Kalorie essen in Bangladesch im Vergleich zu Belgien, ist Faktor 6. Wieso? Weil wir eleganter essen in Belgien, ganz raffinierte Fleischgerichte und so weiter. In Indien, Bangladesch, Pakistan wird auch gebrochener Reis gegessen. Das kann man in Europa kaum kaufen.
Jetzt, wenn Sie sagen, dass es häufig die wohlhabenden Länder sind, die mehr Ressourcen verbrauchen und wir doch bei der Bewältigung von Umweltschwierigkeiten häufig auf Marktmechanismen setzen, die über Preisanreize funktionieren, sind wir dann eigentlich mit der richtigen Strategie unterwegs, wenn es um Ressourcenverbrauch geht? Also sind Preissignale, beispielsweise ein CO2-Preis, wie wir ihn in Deutschland haben, aber auch Steuern auf Plastik beispielsweise, sind das Instrumente, mit denen man diese reichen Länder tatsächlich lenken kann in eine etwas ökologische Lebensweise?
Interessant, Sie nutzen die Worte reich oder wohlhabend. Das sind Vermögensbegriffe. Sind Sie reich? Sie haben ein hohes Einkommen. Sind Sie reich in Ressourcen? Sind Sie reich in Kultur? Sind Sie reich in was? Also reich, Einkommen und Vermögen sind was anderes. Ich denke, wir sollten mehr über Vermögen nachdenken. Haben wir genug Vermögen? Das Vermögen ist Kapazität, Dinge aufrechtzuerhalten. Haben wir die Kapazität ökologisch in Europa, um unseren Durchsatz aufrechtzuerhalten? Und die Antwort klar ist nein. Also Europa als Ganzes sogar, also die EU, braucht ungefähr 2-mal so viel, wie die Ökosysteme regenerieren können. Das lässt dann noch keinen Platz für die Biodiversität. Also die Frage ist, was sind unsere Mechanismen genügend? Von mir aus gesehen sind die Anreize, wären eigentlich schon stark genug, nur sehen das die Leute nicht. Denn die Frage ist nicht, was ist nachhaltig? Das ist auch eine nette Frage, aber alle denken dann, ja, wer will sich aufgeben für die Welt? Die viel wesentlichere Frage ist, was wird wertvoll? Was wird wertvoll? In einer Welt, in einer Zukunft, die wir voraussehen können. Wir wissen in der Zukunft, wie gesagt, es wird mehr Klimawandel geben und Ressourcenknappheit. Was wird wertvoll in einer solchen Zukunft? Mehr Flughäfen? Mehr Autobahnen? Größere Autos? Ich würde sagen, welche Unternehmen haben die größte Chance, Wert zu erhalten? Die, wenn sie sich selbst expandieren als Unternehmen, den Overshoot der Welt reduzieren. Wieso sind die wertvoll? Weil die rennen nicht in Grenzen, nicht in materielle Grenzen. Und was die offerieren, wird immer mehr gebraucht.
Und das wäre?
Im Durchschnitt der Welt braucht es ungefähr 2 Quadratmeter produktive Fläche, um $1 pro Jahr zu produzieren. Das ist der Bauernhof eines Dollars im Durchschnitt. In Ländern mit sehr hohem Einkommen, weil wir mehr für Lohn bezahlen, ist das kleiner. Also in Deutschland ungefähr 1 Quadratmeter pro Dollar. Aber dann gibt's die Unternehmen. Wir haben mit einem Rezyklierunternehmen, haben wir geschaut. Die produzieren auch Bruttosozialprodukt. Für jeden Dollar Bruttosozialprodukt, den die produzieren, reduziert sich der Overshoot der Welt 30 Quadratmeter. Je mehr die existieren, je mehr geht er runter. Ich würde sagen, Unternehmen, die es schaffen, Wert zu produzieren und gleichzeitig den Overshoot reduzieren, sind besonders gut positioniert. Wenn ich solche Unternehmen in meinem Portfolio zu haben, denke ich, ist ein großer Vorteil. Denn das heißt, die funktionieren besser in der Zukunft, die ich voraussehen kann. Und dann kommt noch der zweite Punkt. Wir denken zu wenig physisch über die Welt, aber die Zukunft kommt schneller auf uns zu, als sich unsere physische Infrastruktur, was ja unsere Werte sind, unsere Firmen sind ja physische Infrastruktur, auf diese Zukunft anzupassen scheint. Also das heißt, wir sind schon spät im Spiel. Es ist nicht, ah, das wird dann mal geschehen in der Zukunft, das mache ich dann in der Zukunft. Wir sind schon spät, unsere Infrastruktur auf die vorberechenbare Zukunft anzupassen. Also daher denke ich, sind eigentlich die ökonomischen Anreize schon hier, nur werden sie nicht gesehen. Was bedeutet das konkret? Der Markt ist verzerrt. Das heißt, die, die das schon sehen, haben einen enormen Marktvorteil, weil der Markt zu dumm ist, um das zu sehen. Dumm ist vielleicht ein starkes Wort, aber es ist doch erstaunlich, dass wir denken, es hätte keinen Einfluss auf uns. Ökonomisch gesehen.
Vielleicht,
absurd.
Vielleicht ist die Perspektive auch einfach zu kurzfristig manchmal.
Darum sage ich, wir sind schon spät dran. Wir investieren ja, wir haben einen Investitionsfonds und die Leute investieren für ihre Renten. Und Renten, da wollen sie nicht einfach nur Gelder, die abstrakt sind. Und mit diesen Renten wollen sie Würste kaufen oder was auch immer und Brot. Wenn wir investieren in Dinge, die gut funktionieren können, dann werden wir Werte haben, die uns wirkliche Dinge geben können als Rentner. Mhm. Wenn wir in Dinge investieren, die an Wert verlieren, dann wird es dünner für unsere Renten. Mhm. Also ist real.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich würde aber noch einen Aspekt gerne ansprechen wollen. Und zwar die Frage, inwieweit sich auch die Kapazitäten der Welt dadurch verringern, dass wir sie überbeanspruchen. Also inwieweit gibt es da auch eine Wechselwirkung zwischen dem, was die Welt uns zu bieten hat jedes Jahr und der Übernutzung? Steht das in irgendeinem Verhältnis zueinander?
Das ist eine sehr gute Frage und wissenschaftlich nicht ganz einfach dokumentierbar. Die Zahlen, die wir über die Länder zur Verfügung stellen, bauen auf UNO-Daten auf, bewusst, um dann nicht wählerisch zu sein. Aber die UNO ist sehr produktionsorientiert. Also das heißt, der Fußabdruck wahrscheinlich ist zu klein, den wir abschätzen, weil nicht aller Konsum einberechnet wird. Also einige große Teile, die fehlen, da könnte ich auch auf eingehen. Und gleichzeitig auf der Biokapazitätsseite werden die Schäden nicht genug gut dokumentiert. Also Schäden wie Bodenverlust, Entwaldung, Grundwasserspiegel, die sich absenken in vielen Teilen der Welt und so weiter. Das heißt, es hat einen sehr, also wenn man nur die Ernten anschaut, dann scheint es so zu sein, dass die Biokapazität noch leicht am Zunehmen ist. Also das heißt, unsere Zahlen sind eigentlich enorm optimistisch. Die zeigen einen Zuwachs der Biokapazität und einen kleineren Fußabdruck, als wir wahrscheinlich haben. Also das heißt, das Defizit, das wir ausgeben, das ökologische Defizit, ist noch größer, als wir dokumentieren.
Jetzt haben wir viel über die Unternehmen gesprochen und über die Gesellschaften. Wie sieht's denn bei dem Einzelnen aus? Was kann ich denn persönlich tun, wenn ich jetzt sage, ich möchte gern meinen ökologischen Fußabdruck verringern, auch wenn ich nicht unbedingt ökonomisch getrieben bin dabei?
Ich glaube, die viel größere Frage ist, was will ich tun? Und ich würde die Frage umkehren. Wenn wir sagen, reduziere deinen Fußabdruck, hat mir mal jemand gesagt vor 25 Jahren, wieso soll ich meinen Fußabdruck reduzieren, dass du mehr Schokolade essen kannst? Ich glaube, die Frage ist mehr, wie machen wir uns Ressourcen sicher? Dann merken wir, es ist eine Investition in uns selbst. Wenn mein Haus ressourcensicher ist, wenn es mit weniger Heizenergie oder Kühlenergie auskommt, wenn es selbst Energie produzieren kann, dann ist es ein sichereres Haus. Dann sichere ich mich mehr ab. Natürlich lebe ich in einer Welt, aber in der Welt kann ich sagen, wie verhalte ich mich, wie in einem Boot, in einem Sturm? Wie verbessere ich mein Boot, dass es im Sturm nicht untergeht? Also von dem her ist die Frage eben, wie werde ich selbst ressourcensicher? Zwei wesentliche Dinge, die ich tun würde als Individuum. Das eine ist, nicht mehr zu sagen, wir sollten, denn da geschieht überhaupt nichts. Der zweite Punkt ist mehr schlafen. Weil wir brauchen ein bisschen ausgeruhtere Gehirne, weil dann denken wir klar und eigentlich können wir da schon klare Konsequenzen ziehen. Mit einem ausgeruhten Gehirn geht das besser.
Da tut es mir ja fast leid, dass ich Sie so früh nach kalifornischer Zeit aus dem Bett geklingelt habe mit diesem Gespräch. Aber Herr Wackernagel, ich danke Ihnen an der Stelle erstmal fürs Gespräch.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Und damit haben wir schon einen guten Grundstein für unser nächstes Gespräch gelegt, das wir mit Rebecca Tauer führen werden, Leiterin des Circular Economy Programms des WWF. Denn die Circular Economy oder auf Deutsch Kreislaufwirtschaft ist die wahrscheinlich vielversprechendste Lösung, um das Problem mit dem Ressourcenverbrauch anzugehen. Wie das funktionieren kann und an welchen Stellschrauben wir dafür drehen müssen, das wird sie uns bestimmt gleich selbst verraten. Herzlich willkommen, Frau Tauer.
Hallo, Herr Knitterscheid.
Ja, wir haben gerade schon mit Mathis Wackernagel von der Global Footprint Foundation gesprochen und dabei erfahren, wie der ökologische Fußabdruck eigentlich berechnet wird. Mit Ihnen wollen wir jetzt darüber sprechen, wie wir das Problem nicht diagnostizieren, sondern lösen können. Und deshalb zunächst mal die Frage, was versteht man unter einer Kreislaufwirtschaft und wie funktioniert das Konzept?
Ja, Kreislaufwirtschaft sehen wir als WWF als zentralen Lösungsansatz, um eben dieses Problem der Ressourcenübernutzung global zu lösen. Und Kreislaufwirtschaft verstehen wir als ein Wirtschaftssystem, das lineare Wirtschaftssystem, also wo wir Ressourcen entnehmen, produzieren und dann letztendlich wieder wegwerfen, dass dieses System ersetzt und stattdessen die Ressourcen und Materialien, Produkte wirklich ressourcenarm produziert und dann ganz lange nutzt, bevor sie am Ende dann wieder im Kreislauf wieder eingesetzt werden.
Also grundsätzlich ja ein sehr erstrebenswertes Ziel. Da würde mich jetzt mal als erstes interessieren, wo stehen wir denn in Deutschland auf unserem Weg dorthin?
Ja, in Deutschland stehen wir zur Kreislaufwirtschaft noch nicht sehr gut da. Wir glauben immer, Recycling-Weltmeister zu sein, aber tatsächlich setzen wir nur 13% von den Ressourcen wieder ein, also 13% Sekundärrohstoff oder Sekundärmaterialeinsatz in der Neuproduktion. Das ist nicht sehr, sehr hoch, wenn man denkt, viel zu recyceln. Und zudem ist auch unser Ressourcenverbrauch insgesamt extrem hoch. Also 30% liegen wir in Deutschland über den globalen Durchschnitt. Und das sind pro Kopf sogar 16 Tonnen jedes Jahr, das jeder Deutsche verbraucht an Rohstoffen.
Ja, wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe erzählt, wieso mein Ressourcenverbrauch, beziehungsweise wieso die Zahl der Erden ist, die ich so im Jahr verbrauche. Aber lassen uns doch mal auf die positive Seite schauen. Gibt es denn vielleicht auch Nachbarn in Europa oder woanders, an denen wir uns orientieren können, die schon weiter sind als wir?
Ja, tatsächlich gibt es einige Länder, die vor allem Instrumente und Maßnahmen schon ergriffen haben, die in die richtige Richtung gehen, die viel, viel ambitionierter sind, als was Deutschland aktuell macht. Zum einen ist da die Niederlande zu nennen, die sich schon vor vielen Jahren wirklich das Ziel gesetzt haben, komplett sich als Kreislaufwirtschaft aufzubauen oder umzubauen. Oder vor kurzem letztes Jahr die österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie, die auch schon gesagt hat, sie wollen nur noch 7 Tonnen pro Kopf bis 2050 verwenden. Das sind so Ziele, wo andere Länder sich sehr, sehr gut aufstellen. Oder eben, wenn man auf Maßnahmenebene schaut, ist besonders auch Frankreich hervorzuheben, die schon viele Maßnahmen ergriffen haben, die dann in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Und zwar hat Frankreich zum Beispiel einen Reparaturindex eingeführt, wo man bei elektronischen Geräten ganz einfach die Lebensdauer oder auch Reparaturfähigkeit erkennen kann. Und solche Maßnahmen müssen wir in Deutschland eben auch ergreifen, um wirklich diese umfassende Kreislaufwirtschaft einzuführen, die Ressourcen schon von Anfang an ganz niedrigschwellig einsetzt und sehr, sehr lange nutzt. Und das ist für uns wirklich der Fokus, weg vom Reinrecycling hin zur langen Lebensdauer von Produkten.
Ich glaube, die Lebensdauer von Elektrogeräten, die würde auch viele Deutsche interessieren. Lassen Sie uns doch mal noch auf so einen Strauß von Maßnahmen schauen, der sich vielleicht besonders schnell umsetzen lässt. Gibt es da irgendwelche Dinge, die wir möglichst schnell ändern können in Deutschland, damit wir ein ganzes Stück vorankommen? Also low-hanging fruits, würde man vielleicht sagen?
Ja, wir haben als WWF ja gerade eine große Studie veröffentlicht, Modell Deutschland, Circular Economy. Und da haben wir vor allem geschaut auf die Maßnahmen, die die größte Wirkung hätten. Bei diesen Maßnahmen hat das größte Potenzial der Gebäudebereich, wo wir vor allem schauen können, dass wir weniger Wohnfläche nutzen und Gebäudeteile und Materialien recyceln. Im Fahrzeugbereich geht es dann wirklich eher darum, Mobilität neu zu denken, also viel, viel mehr auf öffentlichen Verkehr oder bei Fahrzeugen eben auf kleinere Fahrzeuge und Fahrzeugsharing einzusteigen. Und dann gibt es in den Verbrauchsbereichen, wie wir jetzt gerade sagten, Elektronikgeräten oder aber auch bei Textilien und Möbel, da geht es vor allem um Designfragen, damit eben diese langlebige und reparierfähige sind. Und da würde ich sagen, könnte man fast sagen, das sind die Bereiche, die wohl auch am schnellsten dann umsetzbar sind, wo wir keine großen Pfadabhängigkeiten haben, wo große Infrastrukturen sind, sondern wo es wirklich darum geht, ganz andere Designentscheidungen zu treffen, die vielleicht am Anfang etwas kosten im Investment, aber doch relativ schnell umsetzbar sind.
Jetzt möchte Deutschland ja 2024 eine nationale Kreislaufstrategie auf den Weg bringen. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass die Maßnahmen, die Sie jetzt gerade genannt haben, darin auch adressiert werden?
Aktuell ist meine Hoffnung groß, dass die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie ambitioniert formuliert werden wird. Es ist ja auch aktuell ein Stakeholder-Beteiligungsprozess im Gange, der dann eben bis Ende des Jahres Input leisten soll, um eben die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie gemeinsam zu gestalten. Wir sind als WWF da auch beteiligt. Wir möchten von dieser Kreislaufwirtschaftsstrategie, dass da wirklich verbindliche Ziele formuliert werden für den Ressourcenverbrauch insgesamt, aber eben auch für die einzelnen Sektoren, die in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie betrachtet werden. Wir sind frohen Mutes, dass dies möglich sein wird, aber im Konkreten wird sich das erst Ende des Jahres zeigen.
Jetzt lassen Sie uns doch einmal darauf schauen, wie sich unser Leben durch die Kreislaufwirtschaft verändern könnte, wenn wir tatsächlich diese Maßnahmen umsetzen. Wo würden wir als Verbraucher diese Transformation vielleicht auch als erstes zu spüren bekommen?
Ich glaube, die Kreislaufwirtschaft wird und muss auch alle Lebensbereiche betrachten und dann eben auch in die Umsetzung gehen. Also wir als Verbraucherin zum Beispiel im Bereich Lebensmittel würden weniger Fleisch konsumieren, würden weniger Lebensmittelabfälle produzieren. Da sind wir aber auch nicht nur als Konsumentinnen unter Verantwortung, natürlich auch in der Produktion. Wir würden viel mehr Secondhand oder Refurbished Textilien, Möbel, Elektronik kaufen. Wir würden auch viel stärker von dem eigenen Fahrzeug oder eigenen Fahrzeugen und großen Fahrzeugen auf kleine, auf öffentlichem Verkehr umsteigen. Und wir würden natürlich auch insgesamt einfach dieses Bewusstsein stärker wieder in unser Leben integrieren, dass eben Ressourcen und Produkte etwas Wertvolles sind und dass immer mehr Zeug nicht ein besseres Leben für uns gewährleisten kann.
Sind denn aus Ihrer Sicht die Unternehmen auch bereit für diesen Wandel? Gerade wenn wir über so Themen wie Wiederverwertung sprechen, kann ich mir vorstellen, dass es das ein oder andere Unternehmen gibt, das sich wahrscheinlich über sein Geschäftsmodell nochmal Gedanken machen müsste, oder?
Absolut. Ich glaube, Unternehmen sind generell schon bereit. Wir haben da in den letzten, vor allem 2-3 Jahren, einen ziemlich großen Bewusstseinswandel gesehen. Viele Unternehmen in allen Größenordnungen beschäftigen sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Meines Erachtens haben viele auch die Notwendigkeit gut verstanden. Also wir müssen uns darüber nicht mehr unterhalten, dass Kreislaufwirtschaft unheimliche Treibhausgaseinsparungspotenziale hat, durch die Rohstoffe eben auch die Umwelt und Biodiversität schützen kann. Ich glaube, das ist verstanden. Wo wir noch nicht sind, ist, dass die Umsetzung schnell vorangeht. Und ja, richtig, natürlich müssen einige Unternehmen ihre Geschäftsmodelle hinterfragen, weil wir einfach weg müssen von immer mehr produzieren und unseren Erfolg daran eben zu messen, wie viel Umsatz es an Masse gibt, sondern eben dann auch ganz neu betrachten, welche Geschäftsmodelle sinnvoll sind in einer Kreislaufwirtschaft, wo wir so wenig wie mögliche Ressourcen einsetzen wollen und die auch lange im Kreislauf halten. Und da stellen wir uns dann natürlich auch Fragen, wie kann man Erfolg messen auf Unternehmensebene und einen Schritt weiter, was sind volkswirtschaftliche Indikatoren, die dann das auch unterstützen. Und ich glaube, hier ist eben dann auch zentral, dass Unternehmen da nicht alleine verantwortlich sind, sondern dass die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, dass Unternehmen sich dazu eben auch bewegen und dass auch eine Art Level Playing Field gestaltet oder kreiert wird, dass Unternehmen da alle aktiv werden und ambitioniert agieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ist es da eigentlich auch wie beim Klimaschutz? Da hat man manchmal den Eindruck, die Unternehmen sind teilweise ein Stückchen weiter sogar als die Politik, die immer noch versucht, gelegentlich Geschäftsmodelle zu schützen, von denen sich die Unternehmen selbst eigentlich schon verabschiedet haben.
Das würde ich so nicht sagen. Also ich würde sagen, die Politik versucht auch aktiv Akzente zu setzen. Es gibt ja diverse Gesetze, Elektrogesetz, Verpackungsgesetz oder verschiedene Strategien zum Konsum, zur Abfallvermeidung, die seit Jahren in Entwicklung sind. Ich glaube, was wirklich noch fehlt auf politischer Ebene ist, dass diese ganzen Strategien und Programme und Gesetze kohärent und abgestimmt über die verschiedenen Ministerien hinweg gestaltet werden und eine gesamtpolitische Vision halt für die Kreislaufwirtschaft erstmal formuliert wird und dann eben gemeinsam daraus ausgerichtet wird. Ich glaube, das ist, was aktuell noch fehlt, und diese Verbindlichkeit und Ambition bei der Politik zu schaffen. Unternehmen auf der anderen Seite, wenn Sie fragen, ob die wirklich schon voraus sind, würde ich sagen, gibt es einzelne Akteure, die natürlich schon sehr, sehr viel machen, die dann auch eher als die Vorreiter immer betrachtet werden. Aber insgesamt denke ich nicht, dass die Unternehmen viel, viel weiter sind als was die Politik vorgibt. Und ich glaube, einer der Gründe ist auch, dass eben ein lineares Wirtschaftssystem auch viele Pfadabhängigkeiten schafft. Ja, wir haben große Investitionen und bestehende Anlagen bei Unternehmen oder auch öffentliche Infrastrukturen, und die müssen erstmal langfristig umgebaut werden.
Also das berühmte Henne-Ei-Problem, das wir auch in vielen anderen Nachhaltigkeitsthemen sehen. Frau Tauer, an der Stelle erstmal vielen Dank für die Einschätzung. Wir werden uns auf jeden Fall genau anschauen, ob die Pläne, die die Regierung und die Unternehmen haben, tatsächlich auch so eingehalten werden in der Zukunft. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Also ich nehme aus den beiden Gesprächen mit, dass nicht nur die Unternehmen noch große Aufgaben vor sich haben, bis wir den Ressourcenverbrauch und die Kapazitäten zusammengebracht haben, sondern auch ich. Deshalb mein Vorsatz, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen, und wenn dem so ist, dann hinterlassen Sie doch gern eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wenn Sie mehr über das Thema Nachhaltigkeit nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen unser Handelsblatt-Probe-Abo-Sommerangebot. Für 1 Euro können Sie unsere Digitalausgabe unter handelsblatt.com/sommer-special 6 Wochen lang testen und nehmen zudem an einem Gewinnspiel teil, bei dem wir 10 500-Euro Gutscheine für Amazon verlosen. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.